Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Ein von der tschechischen Opposition gegen die Regierung unter Ministerpräsident Wladimír Špidla eingebrachter Misstrauensantrag ist heute im Prager Parlament gescheitert. 100 Abgeordnete der Regierungskoalition stimmten gegen den Antrag, 98 Repräsentanten der Opposition unterstützten ihn. Ein Abgeordneter der regierenden Sozialdemokratischen Partei erhielt sich der Stimme. In einer hitzigen Debatte hatten sich Opposition und Regierung zuvor einen Schlagabtausch über die geplante Finanz- und Sozialreform geliefert. In diesen Minuten soll im Prager Abgeordnetenhaus über die 11 vom Kabinett Špidla vorgelegten Gesetzentwürfe zum Reformpaket abgestimmt werden. Mehr zum Thema des gescheiterten Misstrauensvotums hören Sie im Anschluss in unserem Tagesecho. Benzin, Diesel, Zigaretten und Alkohol werden ab dem 1. Januar 2004 in Tschechien teurer. Das wurde vom Prager Abgeordnetenhaus beschlossen, das heute Vormittag einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Verbrauchersteuer verabschiedet hat. Danach werden sich mit Beginn des kommenden Jahres der Preis für Diesel um 1,80 Kronen pro Liter, der Liter Benzin um 1,20 Kronen oder aber der Preis für die Zigarettenpackung der in Tschechien meist gekauften Sorte Petra um 7 Kronen auf dann 47 Kronen erhöhen. Der Gegenvorschlag des Senates, wonach sich der Dieselpreis lediglich um 1,35 Kronen je Liter erhöhen sollte, wurde abgelehnt. Die amerikanische Regierung unter Präsident George Bush hat am Donnerstag den US-Kongress dazu aufgefordert, ein Darlehen für die Tschechische Republik zu unterstützen. Der Kredit in einer Höhe von 550 Millionen Dollar soll es der tschechischen Armee ermöglichen, 14 bereits erprobte Überschallflugzeuge vom Typ F-16 zu kaufen. Die Vertreter des tschechischen Verteidigungsministeriums wollten das US-amerikanische Angebot derzeit nicht kommentieren. Der Anteil der tschechischen Bürger, die mit der Arbeit der Landesregierung unter Premier Špidla unzufrieden sind, ist in jüngster Zeit wesentlich gestiegen. Während im September vergangenen Jahres noch 72% der tschechischen Bürger die Arbeit des Kabinettes als positiv bewerteten, sind es heute nur noch 27%, die dieser Ansicht sind. Dies geht aus einer Umfrage hervor, deren Ergebnisse die Agentur STEM gestern veröffentlichte. Etwa 200 Menschen haben sich am Donnerstagnachmittag zu einer Kundgebung vor der kubanischen Botschaft in Prag versammelt, um gegen die Menschenrechtsverletzungen auf Kuba zu protestieren. Man verwies dabei auch auf das Schicksal von 300 kubanischen politischen Häftlingen. Die Aktion wurde von einem Zwischenfall überschattet. Ein Mitarbeiter der humanitären Organisation Mensch in Not wurde von zwei Angehörigen der Botschaft angegriffen und zusammengeschlagen. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Philipp Kaute begrüßen wird.
Tagesecho. Ja, vielen Dank an die Nachrichten. Ich sage Ihnen jetzt kurz, was Sie so heute alles erwartet bei uns im Tagesecho. Aufatmen für Špidla. Die tschechische Regierung übersteht das Misstrauensvotum im Parlament und kann weiter regieren. Demo gegen Castro. Rund 200 Menschen demonstrieren vor der kubanischen Botschaft in Prag gegen die Verletzung der Menschenrechte auf Kuba. Tschechische Tage. Unser Reporter Gerald Schubert meldet sich von einem Treffen aus Wien. Und im Anschluss hören Sie wieder unseren Tschechisch-Sprachkurs. Mein Name ist Philipp Kaute. Schönen guten Tag. Das tschechische Kabinett unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Wladimír Špidla hat das Misstrauensvotum der Opposition überstanden. Die Vertrauensfrage wurde eine Woche vor der Abstimmung gestellt, mit der das Abgeordnetenhaus über das Schicksal der vom Kabinett vorbereiteten Reform der öffentlichen Finanzen entscheiden soll. Margareta Maurova berichtet.
Die Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberaler Freiheitsunion kann ihre Arbeit fortsetzen. Der Misstrauensantrag, der von der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS eingebracht wurde, ist gescheitert. Der Antrag der konservativen ODS wurde nur von den Kommunisten unterstützt, wobei die 98 Stimmen der Opposition für einen Sturz der Regierung nicht reichten und von 100 Regierungsabgeordneten knapp überstimmt wurden. Den Regierungsvorsitzenden Wladimír Špidla hat das Ergebnis nicht überrascht.
Man kann sich nie sicher sein. Die Entwicklung der Debatte und der Gesamtlage und insbesondere die Tatsache, dass die Kritiker von der Opposition über kein eigenes Projekt und Programm verfügen, bestärken mich in meiner Meinung, dass das Vertrauensvotum für die Regierung erfolgreich endet.
Enttäuscht ist dagegen die Opposition. Der Abgeordnete Martin Kocourek von der konservativen ODS.
Vládní koalice je to možná výhra, ale je to strašná prohra pro Českou republiku, protože
Für die Regierungskoalition ist dies zwar ein Sieg, es handelt sich jedoch um eine schlimme Niederlage für die Tschechische Republik. Denn die Regierung ist nicht fähig, unsere Probleme zu lösen und die negativen Tendenzen werden sich fortsetzen.
Ein Regierungsabgeordneter, der Sozialdemokrat Josef Hojdar, enthielt sich der Stimme. Er gefährdete die Regierung mit seinem Schritt zwar nicht, unterstrich jedoch seine Distanz von deren Tätigkeit und Reformplänen. Die Koalitionspartner reagierten darauf mit Bedenken. Während die Freiheitsunion eine Erklärung verlangt, sind die Christdemokraten zurückhaltender. Wie ihr Vizeparteichef Jan Kassal allerdings bemerkte, werde das Verhalten der Sozialdemokraten bei der Abstimmung über die Reformgesetze entscheiden.
Das Problem liegt innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Bisher wurden die Prinzipien der gemeinsamen Regierung nicht bedroht. Wenn es jedoch dazu kommt, werden wir zweifelsohne ernsthafte Verhandlungen einberufen müssen. Dazu kann es wohl bereits heute kommen, im Fall, dass eines der Gesetze, die nach der Überzeugung der Koalition erforderlich sind, nicht verabschiedet wird.
Eintracht zeigte die Koalition am Freitagvormittag bei der Abstimmung über das Gesetz zu den Verbrauchssteuern, das mit 101 Stimmen unterstützt wurde.
Am Donnerstag fand vor der kubanischen Botschaft in Prag eine Demonstration gegen Castros Diktatur statt. Dagmar Kebelova war vor Ort.
An die 200 Demonstranten haben sich gegen 4:30 Uhr nachmittags vor der kubanischen Botschaft im 6. Prager Bezirk versammelt. Organisatoren, Journalisten und Intellektuelle, die sich von anderen Demos bereits kannten. Ein Mann bedankt sich bei der bekannten Journalistin Petruška Šustrová für ihren Artikel in der Tageszeitung Lidové Noviny, durch den er auf die Demo aufmerksam geworden war. Warum die Demo gerade am Donnerstag stattfand, dies fragte ich Tomáš Pojar, Leiter der veranstaltenden Organisation Mensch in Not.
In diesen Tagen ist es genau ein halbes Jahr her, seitdem auf Kuba die letzte Verhaftungswelle begonnen wurde. Dabei wurden 75 Dissidenten, die wir kannten, bis zu 28 Jahren verhaftet. Heute gedenken wir ihrer. Gleichzeitig erinnern wir an weitere über 200 Gewissenshäftlinge. Und auch verabschieden wir uns vom Charge d'Affaires David Pavlovic, der angeblich zurück nach Kuba fährt und daher einen Empfang organisiert. Wir beobachten, wer so unter den Geladenen ist. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie unsere kommunistischen Abgeordneten ohne Scham zu den Kubanern gehen. Man sieht, dass sie sich gar nicht verändert haben und genauso wie in den 70er und 80er Jahren denken.
Inzwischen gehen alle Versammelten zum Haupteingang, wo die geladenen Politiker und Diplomaten aus der ganzen Welt ankommen. 75 Namen auf weißem Papier sind vom Weiten zu lesen. Es sind die Namen der Häftlinge Castros. Die diplomatischen Limousinen halten den Worten Schande und Ekel, werden die Gäste Castros begrüßt. Guten Appetit wünschen Ihnen die kubanischen Gewissenshäftlinge, hört man aus dem Lautsprecher. Doch wer nie Moral gehabt hat, lässt sich auch diesmal den Appetit nicht verderben. Einige von ihnen versuchen, möglichst unauffällig in die Botschaft hineinzukommen. Die kommunistischen Spitzen wie Exner und Philipp sowie der ehemalige Gewerkschaftsvorsitzende Falber, alle schön gebräunt, wie wenn sie gerade aus dem Urlaub auf Kuba zurückkämen, gehen sicher wie schon immer. Tomáš Pojar spricht über die Bedeutung solcher Demonstrationen.
Einige von den Verhafteten haben schon erfahren, dass wir sie auf diese Weise unterstützen, auch wenn es nur symbolisch ist. Aber je mehr sich tut, desto mehr wird der Druck auf Kuba, der in Europa wächst, steigen. Wenn wir zu Hause säßen, würde das sicher nicht helfen.
Der neben mir stehende Jiří Svěrák, ein bekannter Schauspieler und Regisseur, wendet sich an eine neben ihm stehende Frau mit den Worten: Könnten Sie jetzt mein Transparent übernehmen? Ich muss ins Theater spielen gehen. Doch auch wenn die Menschen gehen, wird weitergemacht, sagt mir Tomáš Pojar weiter. Vor der kubanischen Botschaft bleibt jetzt 75 Tage ein alter Wagen russischer Produktion stehen, in dem täglich neue Namen von Verhafteten ausgehängt werden. Bei diesem Wagen wurde gegen 22 Uhr Peter Janczarek, einer der Veranstalter, der auch einen Film über die Verfolgung der kubanischen Dissidenten gedreht hat, von zwei Männern angegriffen. Diese hätten ihn geschlagen, seine Tasche gestohlen und seien dann in der kubanischen Botschaft verschwunden. Solidarität mit Unterdrückten ist eine natürliche Stellungnahme überzeugter Demokraten. Mit diesen Worten schloss am Donnerstag Petruschka Schustrowa ihren Artikel. Wie viele es in jedem Land sind, weiß jeder für sich selber am besten.
Das Tagesecho bei Radio Prag. Nächste Woche findet in Prag die sogenannte Woche der Auslandstschechen statt. Ein Treffen von Tschechinnen und Tschechen aus aller Welt. Doch bereits in deren Vorfeld gibt es von Freitag bis Sonntag in der österreichischen Hauptstadt Wien ebenfalls tschechische Tage. Die Zielsetzungen sind da und dort ähnlich. Man will sich kennenlernen, die gemeinsamen Probleme diskutieren, sich etwa auf künstlerischem Feld präsentieren und nicht zuletzt natürlich will man auch feiern. Von der Eröffnungsveranstaltung der tschechischen Tage in Wien meldet sich telefonisch unser Kollege Gerald Schubert.
Also im tschechischen Zentrum in der Wiener Herrengasse hat am Freitagvormittag die offizielle Eröffnung der sogenannten tschechischen Tage in Wien stattgefunden, die ja ein Begleitprogramm, sozusagen ein Auftakt für die Woche der Auslandstschechen ist, die dann nächste Woche in Prag stattfinden wird. Die Eröffnungsfeierlichkeiten im tschechischen Zentrum in Wien heute waren begleitet von zahlreichen Auftritten, zum Beispiel von Vertretern des österreichischen Bundeskanzleramtes, des Stadtmagistrats Wien, vielen Vertretern der tschechischen Minderheit in Wien und allen voran von einer Ansprache des tschechischen Botschafters in Österreich, Jiří Gruša. Im Zusammenhang mit diesen drei tschechischen Tagen in Wien gibt es zahlreiche Ausstellungen. Es gibt einen Spaziergang durch Wien auf den Spuren der tschechischen Minderheit in ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt Podiumsdiskussionen und was wohl der Höhepunkt der tschechischen Tage in Wien sein wird, das haben wir Herrn Richard Basler gefragt. Richard Basler ist Vizevorsitzender des Kulturclubs der Tschechen und Slowaken in Österreich.
Die größte Veranstaltung im Rahmen dieser Wiener Tage ist am Samstag der internationale Ball im Zeichen Europa Magna, der im Palais Auersberg ab 21 Uhr stattfinden wird. Dieser repräsentative Ball soll wirklich das Signal sein, dass die tschechische Minderheit in Wien bei weitem nicht, wie allgemein in den Medien vielleicht das Vorurteil besteht, maßlos überaltert ist, sondern dass es auch eine Jugend gibt, die aktiv sich beteiligt, wenn man ihr nur die Möglichkeit gibt dazu und diverse Anreize setzt, die wir offen gesetzt zu haben.
Und Herrn Richard Basler haben wir zusätzlich gefragt, welche Personen mit diesen Veranstaltungen hier angesprochen werden sollen.
Eigentlich gibt es drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe ist natürlich selbst die tschechische Minderheit in Wien. Damit diese selbst sieht, was es alles gibt, damit sie selbst auch etwas Selbstbewusstsein tankt und endlich mal etwas selbstbewusster auftritt, auch in der Öffentlichkeit, weil vielfach herrscht immer noch diese Duck-mich-Haltung vor. Die zweite Zielgruppe sind natürlich auch Österreicher. Wir wollen schließlich den Wienern und den Österreichern zeigen, uns gibt es, wir leben, wir sind noch nicht ausgestorben. Und obwohl wir halt nicht so präsent sind in den Medien, gibt es uns trotzdem. Und das soll wieder ein Akzentpunkt sein. Und natürlich die dritte Gruppe, die tschechische Minderheit aus dem Ausland.
Und wie jeden Freitag bei uns im Tagesecho machen wir weiter mit einem Tschechisch-Sprachkurs von und mit Katrin Bock.
Der Podzim,
Herbst,
Podzim,
beginnt und darum soll sich im heutigen Sprachkurs alles um diesen drehen. Das Wort
Podzim
heißt wörtlich übersetzt in etwa unter dem Winter, denn nach dem
Podzim,
Herbst, kommt bekanntlich
Zima,
der Winter.
Zima
ist aber nicht nur der Winter, sondern auch die Kälte, was natürlich sehr zutreffend ist. Und da wir nun schon einmal bei den Jahreszeiten sind, nach dem
Zima,
Winter,
Zima,
folgt der
Jaro,
Frühling,
Jaro,
und schließlich der
Leto,
Sommer,
Leto.
Dieser soll sich vom lateinischen Wort Letus, freudig, ableiten. Doch zurück zum
Podzim,
Herbst. Diesem geht auch in Tschechien der sogenannte
Babí léto,
Altweibersommer,
Babí léto,
voraus. Eine
Baba
ist umgangssprachlich eine alte Frau.
Baba,
der
Babí léto,
also auch im Tschechischen ein echter Altweibersommer. Kennzeichnend für den
Podzim,
Herbst, ist, dass die
Listy padají,
die Blätter fallen.
Listy padají.
Weswegen der November hierzulande der
Listopad,
Blattfall,
Listopad,
ist. In den
Říjen,
Oktober,
Říjen,
wiederum fällt die
Říje,
Brunft der Hirsche, weswegen der Oktober der Brunftmonat
Říjen
ist. Typisch für den Herbst ist auch die
Sklizeň,
Ernte.
Sklizeň.
Das Verb zur Ernte lautet
Sklízet,
ernten.
Sklízet.
Gebraucht wird es allerdings nicht bei allen Ernteeinsätzen. Wer zum Beispiel seine Äpfel pflückt, der kämmt den Baum.
Česat jablka.
Äpfel pflücken.
Česat jablka.
Das Verb
česat
bedeutet ansonsten kämmen. Man kann sich also vorstellen, wie Apfel und andere Obstbäume gründlichst nach Obst durchgekämmt werden, damit nichts hängen bleibt. Und wenn genug Wind weht, dann lässt man auch in Tschechien einen
Drak,
Drachen,
Drak,
steigen. Oftmals gibt es regelrechte Drachensteig-Wettbewerbe und die nennen sich kurz
Drakiada.
Das wär's auch schon für heute.
Naslyšenou.
Auf Wiederhören sagen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
60 großformatige schwarz-weiße Porträts berühmter ausländischer Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Kulturbereichen stellt in diesen Tagen die neu eröffnete Prager Fotogalerie Langhans aus. Unsere freie Mitarbeiterin Lucia Drahoňovská berichtet.
Unter dem Titel Aura präsentiert die Galerie der Persönlichkeiten in der neu eröffneten Galerie Langhans im Prager Zentrum eine Fotografiesammlung aus dem Besitz der Fotostiftung Schweiz. Die Ausstellung setzt sich aus 60 überwiegend schwarz-weißen Porträts berühmter Persönlichkeiten zusammen, die sich in unterschiedlichen Kunstbereichen einen Namen gemacht haben. Insgesamt sind in der Ausstellung 49 Fotografen aus Frankreich, Russland und aus den Vereinigten Staaten vertreten, die etwa Richard Wagner, James Joyce, Frida Kahlo oder Max Frisch mit der Kamera abgelichtet haben. Die älteste Schweizer Nationalstiftung, die Fotostiftung Schweiz, wurde ins Leben gerufen, um das fotografische Bildgut der Schweiz zu verwalten. Doch im Laufe der Zeit haben auch Werke ausländischer Fotografen die Sammlung bereichert. Der Gründer und langjährige Direktor der Fotostiftung Schweiz, Walter Binder, erklärte im Gespräch mit Radio Prag, wie die Porträtsammlung Aura nach Prag gekommen ist und welche Fotografien sie beinhaltet.
Als ich diese Galerie in Prag, die Galerie Langhans, kennenlernte und die Geschichte kennenlernte von dieser Galerie der Persönlichkeiten, hatte ich die Idee, wir zeigen auch eine Galerie der Persönlichkeiten, und ich habe 60 der schönsten Künstlerfotografien aus unserer Sammlung ausgewählt, die jetzt hier zu sehen sind. Maler, Bildhauer, Architekten, Fotografen, Filmschaffende, Schriftsteller, international und schweizerisch. Wir wollten von Anfang an nicht nur schweizerische Fotografie sammeln, sondern auch vor allem klassische Werke der internationalen Fotografie sammeln. Aus diesem Grunde haben wir auch eine Gönnerorganisation aufgebaut, die mit einem namhaften Jahresbeitrag uns hilft, ausländische Fotografien berühmter Fotografen anzukaufen.
Bei dieser Erklärung drängt sich automatisch die Frage auf, ob die Fotostiftung Schweiz in ihrer umfangreichen Sammlung auch welche tschechischer Fotografen besitzt. Dazu nochmals Walter Binder.
Wir haben mal eine Ausstellung gemacht über Kudelka. Wir haben von dieser Ausstellung her diese Zigeunerbilder von Kudelka in unserer Sammlung. Wir haben auch etwa 3-4 Bilder von Sudek. Leider noch nichts von Drtikol. Aber wir würden sehr gerne tschechische Fotografie in die Sammlung aufnehmen.
Zum Schluss bleibt nur zu ergänzen, dass die Ausstellung Aura in der Galerie Langhans in der Woditschkova Straße unweit des Wenzelplatzes bis zum 15. November zu sehen ist.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Das war das letzte Tagesecho in dieser Woche hier bei Radio Prag. Weiter geht es jetzt mit meinem Kollegen Robert Schuster und dem Medienspiegel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch die 39. Woche des Jahres 2003 hat in Tschechien Ereignisse mit sich gebracht, die von den heimischen Medien ausführlich kommentiert wurden. Auch heute wollen wir deshalb zumindest auf einige dieser Themen in unserem Medienspiegel näher eingehen. Vergangenen Dienstag haben im tschechischen Parlament die mit Spannung erwarteten abschließenden Beratungen und die Abstimmung über die insgesamt 11 Reformvorlagen der Regierung begonnen, deren Ziel es ist, die öffentlichen Haushalte des Landes zu sanieren und somit Tschechien mittelfristig auf Eurokurs zu bringen. An zusätzlicher Brisanz bekam die Parlamentswoche noch durch den gleichzeitig von der stärksten Oppositionspartei des Landes, der rechtsliberalen demokratischen Bürgerpartei ODS, eingereichten Antrag, der mit der Linksregierung von Ministerpräsident Wladimir Spiller das Misstrauen auszusprechen. Die beiden Kommentare, die wir zu diesem Thema für Sie ausgesucht haben, machen sich auch einige grundsätzliche Gedanken über den Zustand der jetzigen Regierung, die mit dem Erfolg ihrer Reformvorschläge mehr oder weniger ihr weiteres Bestehen verknüpft. Den Auftakt besorgt heute Martin Komarek mit seinem Kommentar »Klaus ist der Vater«, der in der Mara Frontanes erschienen ist. Er zeigt darin die Zusammenhänge zwischen dem für den Regierungschef blamablen Ergebnis der Präsidentenwahl vom Februar diesen Jahres und dem nun vorgelegten Reformpaket. Da der rechtsliberale tschechische Präsident Václav Klaus den Regierungsvorschlägen kritisch gegenübersteht, kann, so Komarek, der Eindruck entstehen, als ob eben Klaus und nicht Premier Spiller der geistige Vater dieser Reform war. Zitat:
Der Kampf um die Reform soll eine Revanche für die verlorene Präsidentenwahl sein. Zu Jahresbeginn erlitt Spiller eine dramatische Niederlage. Er zeigte sich als schlechter Stratege, als er den besten Kandidaten erst zu spät ins Rennen schickte, als ein schlechter Taktiker, indem er keine Einigung mit seinem Vorgänger Miloš Zeman suchte und zusätzlich noch als schlechter Redner. Letzten Endes versagte er auch als Parteiführer, indem er seine Abgeordneten nicht zu disziplinieren vermochte. Manche Politiker wären schon damals zurückgetreten, doch Spidler entschied sich weiterzukämpfen. Er geht dabei aufs Ganze und lässt vor allem die Abgeordneten seiner Partei wissen, dass bei einem Fall der Regierung auch deren eigene Existenz bedroht wäre. Das ist zwar eine geschickte Form von politischer Erpressung, doch sie kommt etwas zu spät. Spidler hätte seinen Kopf im Kampf um das Präsidentenamt setzen sollen.
Der zweite Beitrag, aus dem wir Ihnen heute einige Textstellen näher bringen möchten, stammt aus der Tageszeitung Lidové Noviny. Sein Autor, Daniel Kaiser, äußert in seinem Kommentar »Der Sumpf auf Erden« auch einige kritische Anmerkungen an die Adresse der tschechischen Medienlandschaft.
So ist es wieder soweit und wir sind wieder einmal Zeugen des dramatischsten Augenblicks in der Geschichte der Regierung Spidler. Wird der abtrünnige Abgeordnete Hojda seine Drohungen wahrmachen? Wird Spidler dann zurücktreten? Auf den ersten Blick sieht also alles ausgesprochen dramatisch aus, aber man muss wissen, dass die Regierung schon seit einem Jahr der Gefahr ihres Endes ausgesetzt ist. Es reicht also, wenn ein Abgeordneter ins Wanken gerät und schon werden auf die Regierung politische Nachrufe verfasst. Dieser permanente Nervenkitzel beeinflusst aber auch die Berichterstattung, die sich dann allzu stark auf einzelne Figuren konzentriert, dabei jedoch den Blick für das Ganze und das Grundsätzliche verliert.
Einige Kommentatoren gingen in ihren Beiträgen auch auf die überraschende Entscheidung der früheren Parteichefin der kleinsten Regierungspartei, der liberalen Freiheitssynodin Hanna Marvanova, ein, auf ihr Mandat zu verzichten. Marvanova ist vor kurzem Mutter geworden und hat ihren Abgang aus dem Parlament offiziell auch mit ihrer neuen Rolle begründet. Hanna Marvanova war eine Zeit lang nicht nur die erste Frau an der Spitze einer tschechischen Regierungspartei, sondern galt vielen als die Jeanne d'Arc der tschechischen Innenpolitik, die an ihren einmal gefassten politischen Standpunkten eisern festhielt. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr bekam dies auch Premier Spiller zu spüren, als damals der Versuch seiner Regierung, als Folge des Jahrhunderthochwassers eine Reihe von Steuern anzuheben, im ersten Anlauf scheiterte. Marvanova verweigerte nämlich ihre Zustimmung, und da die Regierung im Parlament lediglich über eine Stimme Mehrheit verfügt, schlitterte sie in ihre erste große Krise. Das bisherige Wirken Marvanovas stieß in den Zeitungen auf ein weitgehend positives Echo. Manche Autoren brachten sogar ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Politikerin nach ihrer Mutterschaftspause wieder in die Politik zurückkehren wird. In der Lidové Noviny erschien dazu ein Kommentar von Petruška Šustrová mit dem Titel »Eine Politikerin mit sauberem Schild«. Zitat:
Wenn der Abgang Hanna Marvanovas aus der hohen Politik endgültig sein sollte, was aber bei weitem nicht sicher ist, würde der tschechischen politischen Landschaft eine wichtige und interessante Persönlichkeit abhanden kommen. Marwanowa gehört zu jenen Politikern, die schon während des Kommunismus um eine Änderung des Systems bemüht waren und verbrachte wegen ihrer Ansichten damals sogar einige Monate im Gefängnis. Ihre Standpunkte waren nie konjunkturalistisch und waren frei vom faden populistischen Beigeschmack, der für einige ihrer Politikerkollegen typisch wurde. Man konnte ihr zustimmen oder mit ihr streiten, man konnte aber auf jeden Fall sicher sein, dass sie sich nicht zu leeren Worthülsen herablassen würde. Solche ausgeprägten Politiker mit einem sauberen Schild hat unsere Gesellschaft bitter nötig.
Auch Jiří Franěk blickt in der Zeitung Bravo auf das einstweilige Ende der politischen Karriere der streitbaren Politikerin zurück, wenn er in seinem Artikel unter dem Titel »Das Zögern der Hannah M.« schreibt:
Eine einzige Stimme dieser unberechenbaren Frau konnte in bestimmten Situationen die ganze Regierungskoalition besiegen und somit die Geschichte der Gegenwart maßgeblich beeinflussen. Doch eines war an Marwanowa berechenbar, und das wurde ihr von ihren Gegnern insgeheim am meisten übel genommen. Ihre Stimme konnte nicht gekauft werden. Natürlich kann man im Zusammenhang mit Marwanowa meinen, dass Personen, die sich zwischen der Vertretung ihrer Ideale und der praktischen Politik nicht entscheiden können und zögern, sich aus der Politik am besten heraushalten sollten. Aber wir können uns nur schwer wünschen, dass dort nur diejenigen Platz finden und wirken sollten, für die dieser Widerspruch nie ein Problem dargestellt hat.
Das war abschließend ein Kommentar aus der linksliberalen Tageszeitung Bravo.
Vielen Dank, Robert Schuster. Das war der Medienspiegel und das war die halbe Stunde in deutscher Sprache hier auf Radio Prag. Sie hören die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Mein Name ist Philipp Kaute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30